Vor einiger Zeit besuchte ich im Urlaub einen Gottesdienst. Und das war ziemlich spannend, weil sich wenige Minuten vorher herausstellte, dass die Pastorin kurzfristig erkrankt war. Alle waren mehr oder weniger gespannt, was jetzt passierte. Es ging erstmal nicht los. Und dann habe ich aber einen sehr bewegenden Gottesdienst erleben können. Also die hatten das wirklich gut mit einem Notprogramm lösen können. Und anstelle der Predigt erzählte eine Frau aus ihrem Leben. Und das war wirklich sehr spannend, was sie so erzählte. Sie erzählte, dass sie zu DDR-Zeiten Medizin studieren wollte, das nicht durfte, dann irgendwann Krankenschwester gelernt hat und dass sie so gerne in die Mission wollte, was aber zu DDR-Zeiten nicht möglich war. Und als dann die Wende kam, hat sie die erste Gelegenheit genutzt, sich eine Missionsgesellschaft zu suchen und ist meines Wissens nach Afghanistan gegangen. Also hat dort in irgendeinem medizinischen Dienst gearbeitet. Und naja, in Afghanistan ist es gefährlich, wenn man seinen christlichen Glauben bekennt. Und die Leute der Missionsgesellschaft schärften also ihr und allen, die da in dieser, also ja, als Missionsärzte oder als Missionsschwestern arbeiteten, ein, also bitte, bitte, ihr dürft nicht über euren Glauben reden. Weil das so gefährlich gewesen wäre und wenn man sie dabei erwischt hätte, hätte das schlimme Konsequenzen gehabt. Aber sie fuhr fort, wir durften keine Worte gebrauchen, wir durften also jetzt nicht rausgehen und Leute irgendwie bewusst ansprechen, aber die Herausforderung bestand, dass wir eine Mission ohne Worte finden. Das heißt, dass wir so leben, dass wir gefragt werden. Und sie konnte tatsächlich einige Dinge auch dabei erleben, wie Menschen sie gefragt haben und wie unter diesen schwierigen Umständen Menschen zum Glauben gekommen sind. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich dieses Zeugnis hörte. Und seitdem beschäftigt mich diese Frage, wie wir fragwürdig leben können. Nun leben wir in einem Zusammenhang, wo es nicht verboten ist, über den Glauben zu sprechen, wo wir nicht unser Leben fürchten müssen, wenn wir das tun. Aber trotzdem stellt sich diese Frage, wie können wir das eigentlich machen und wie würde es vielleicht sogar auch manchmal ohne Worte funktionieren? Das wäre doch toll, wenn wir als Gemeinde das schaffen könnten, so zu leben, so zu glauben, so als Gemeinde unterwegs zu sein, dass die Leute, dass die Stadt darauf aufmerksam würden und fragen würden, was ist mit denen eigentlich los? Ich will jetzt eigentlich mal wissen, was steckt da so dahinter? Deshalb gibt es jetzt eine Predigtreihe, es ist schon angekündigt worden. Wir werden uns an den nächsten 4 Sonntagen mit diesem Thema beschäftigen. Also wie wir die gute Botschaft, die Jesus uns aufs Herz gelegt hat, wie wir die unter die Leute bringen. Und ich kann euch eins gleich sagen, ich habe natürlich keine Rezepte dabei. Es geht da nicht einfach so nach erstens, zweitens, drittens. So macht man das und dann läuft die Mission und alle Menschen bekehren sich. Sondern es geht darum, dass wir miteinander als Gemeinde uns auf den Weg machen, dass wir ins Fragen kommen, dass wir ins Gespräch kommen, wie das eigentlich gehen kann, dass wir uns unserer Verantwortung und auch unserer Berufung bewusst sind, die Gott uns geschenkt hat. Dafür lese ich uns den Predigttext, ein sehr bekannter Text aus der Bergpredigt, und zwar lese ich nach Matthäus im 5. Kapitel. Jesus hat also gerade die berühmten Seligpreisungen ausgesprochen und jetzt heißt es weiter: Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Erstens ein großer Zuspruch. Ich weiß nicht, ob ihr das genau gehört habt bei diesen bekannten Worten. Es ist ja wirklich ein großer Zuspruch, der sich damit verbindet. Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht. Er sagt nicht, ihr werdet es irgendwann, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr lange genug mit mir unterwegs seid. Nein, Jesus spricht es einfach den Jüngern zu. Er spricht es uns, er spricht es dir, er spricht es mir zu, dass er sagt, ihr seid Salz und Licht. Damals wie heute sind Salz und Licht Alltagsdinge, die, ziemlich wichtig sind. Also wenn wir kein Salz im Haus haben, das Essen nicht richtig schmeckt, das wird man relativ bald merken. Und beim Licht ist es ganz genauso. Wir müssen uns natürlich auch zurückversetzen. Vor 2000 Jahren war das nicht ganz so einfach, dass man einfach den Schalter betätigt hat und es wurde hell im Raum, sondern es gab die Öllampen, Licht war kostbar und trotzdem war klar, es gibt Licht im Haus. Vielleicht nur ein Licht im Haus, aber dieses kleine Licht kann eine große Wirkung entfalten. Und Jesus sagt es uns, er sagt es den Jüngern, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Er gibt uns damit unsere Bestimmung, er beschreibt damit unser Wesen, er schreibt uns etwas zu, was wir sind. Egal, wie sich das jetzt für dich anhört, vielleicht denkst du, wenn ich so auf mein Leben schaue, dann sehe ich doch ziemlich viele Dinge, die nicht so in Ordnung sind und ich wüsste eigentlich auch ganz genau, was ich eigentlich tun sollte, auch vor Gott. Aber nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht an erster Stelle darum, dass wir diesen großen Zuspruch hören, den Jesus uns hier und heute sagt. Das ist eine positive Seite dabei und die ist sehr stark, dass er sagt, ihr seid Licht, damit es hell wird in einer dunklen Welt und ihr seid das Salz in der Suppe, damit es auch würzig genug ist. Und dann erwähnt er so ganz nebenbei eine unmögliche Möglichkeit, dass er sagt, überlegt mal, wenn ihr zu Hause so ein kostbares Licht habt, dann ist es doch eigentlich ziemlich klar, dass ihr das an eine hoch erhobene Stelle setzt, also damals in Palästina vor 2000 Jahren wenig Licht, und nicht irgendwie einen Scheffel drüber setzt. Wisst ihr eigentlich, was ein Scheffel ist? Es ist eine römische Maßeinheit, habe ich nachgelesen, die wir heute nicht mehr gebrauchen. Das entspricht etwa, knapp 9 Liter, also einem 10-Liter-Eimer. Und damals, als Luther das übersetzte, war das noch so eine gängige Maßeinheit. Und das ist ja so als Sprichwort erhalten geblieben, du sollst dein Licht nicht unter einen Scheffel setzen. Deswegen habe ich auch diese Luther-Übersetzung gewählt, weil wir ja wirklich dieses, was Jesus uns zuspricht, auch leben sollen. Kleine Nebenbemerkung, man hat bei einer der Überarbeitungen der Luther-Übersetzung, 1975 war das, gesagt, wir müssen dieses Wort jetzt ersetzen, weil kein Mensch sagt heute mehr Scheffel. Und wisst ihr, was man da übersetzt hat? Eimer. Sollst dein Licht nicht unter einen Eimer setzen. Und falls ihr also eine Luther-Übersetzung von 1975 findet, hebt sie auf, sie ist besonders, sie ist als Eimer-Testament verspottet worden und auch gleich wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Aber zurück zu dem, was Jesus uns sagt. Also, er sagt uns, ihr seid es. Ihr seid das Licht und ihr seid das Salz. Ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf einen Blick in das himmlische Kanzleramt. Also, die Bibel berichtet uns ja immer wieder, dass es sowas wie einen himmlischen Hofstaat gibt, oder heute würden wir sagen, so ein himmlisches Kanzleramt. Und wenn wir uns da vorstellen, dass Jesus da gerade Bericht erstattet und sagt, ich habe den Jüngern jetzt auf dieser Welt gesagt, sie sind das Licht der Welt und sie sind das Salz der Erde. Dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da so ein Engel im Range eines Staatsministers auf Jesus zukommt und sagt, sag mal Jesus, hast du dir das gut überlegt, mit diesen Menschen wirklich diesen großen Auftrag in der Welt auszuführen? Also es gäbe doch andere Möglichkeiten. diese große Botschaft, die Gott hat, unter die Leute zu bringen. Man muss jetzt nicht so die dritte Klasse bedienen, also drittklassig mit einer drittklassigen Mannschaft spielen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Jesus sagt, nein, ich habe keinen Plan B. Ich habe nur diese Menschen, ich habe nur diese Jünger, denen ich zusage, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Also ich glaube, das sollten wir uns wirklich sagen lassen, dass Jesus uns so würdigt, auch wenn Kirche in so einem schlechten Licht dasteht und dass er auch wirklich teilweise zu Recht, ihr wisst, was da alles auch aufgedeckt wird in letzter Zeit. Trotzdem sagt Jesus, die ersten Jünger waren ja nun auch nicht so die Vorbildchristen, trotzdem sagt Jesus uns das zu. Und gerade hier und heute sagt er uns zu, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Das führt zu meinem zweiten Punkt, Gottes Plan mit dieser Welt. Das hängt damit ja ganz eng zusammen. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, und wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist damit ja klar, es geht nicht um uns. Also es geht nicht darum, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns alle nett finden in der Gemeinde, sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, der nach draußen geht, der sich an die anderen richtet, also auf die ganze Welt, auf die ganze Erde. Und Gott hat es sich so vorgenommen, es ist sein Plan mit dieser Welt, dass er die Menschen dafür gebraucht, die mit ihm unterwegs sind. Also ihr, wir als Gemeinde, die Menschen, die mit Jesus in einer engen Verbindung stehen, seine Schüler, seine Jünger, seine Nachfolger, das sind die Menschen, mit denen Gott diesen großen Plan in dieser Welt zum Zuge kommen will. Und wenn wir uns fragen, was tut Gott in dieser dunklen Welt, wo es so viel Not gibt, wo es so viele Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, dann ist die Antwort, die Jesus uns sagt, ihr seid es. Und zwar durch das, was ich in euch hineinlege. Das haben wir ja nicht aus uns selbst heraus, sondern durch diesen großen Zuspruch, durch diese große Berufung, sagt uns Jesus dazu, ihr seid das. Ich lege diese kostbare Mission, die ich habe, für die ich auf die Welt gekommen bin, ich lege die in euch hinein und ich verteile sie über euch. Also mit anderen Worten, Jesus macht uns deutlich, dass er sein großes Werk durch uns tut. Und das führt mich auf einen Punkt, dass wir wirklich manchmal, oder nicht wirklich manchmal, das ist Quatsch, mir ist der Gedanke gekommen, dass wir, um diesen Auftrag zu erfüllen, eine dreifache Bekehrung brauchen. Von Zinzendorf hat das gesagt, dass er deutlich gemacht hat, wir brauchen nicht nur als Christenmenschen die Bekehrung zu Jesus, dass er der Chef in unserem Leben ist, sondern wir brauchen als zweites, wisst ihr, was die zweite Bekehrung ist? Die erste Bekehrung ist zu Jesus, die zweite Bekehrung ist zur Kirche. Also wir können diesen Auftrag nicht alleine durchführen, sondern wir können es nur als Gemeinschaft der Glaubenden tun. Und der dritte Auftrag, die dritte Bekehrung, ist die Bekehrung zur Welt. Also Gott sendet uns ja hinein in diese Welt und auch Jesus ist ja gesandt worden, um diese Welt zu erlösen. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns das klar wird. Wir brauchen diese ganz enge Verbindung zu Jesus. Wir brauchen die Gemeinschaft der anderen. Denn dieser Zuspruch, ihr habt es gehört, es wird ja nicht gesagt, du bist das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht und das Salz dieser Erde. Drittens, Konsequenzen. Ja, was machen wir jetzt damit? Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt keine Rezepte geben, wie das geht, sondern ich hoffe, dass Gottes Geist was in uns in Bewegung setzt und wir vielleicht auch ins Gespräch darüber kommen, was das heißen kann. Ich denke, es heißt zunächst erstmal, dass wir wirklich uns öffnen in jederlei Hinsicht, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir uns dieser großen Berufung auch bewusst sind, dass wir Gott danken und sagen, danke, dass du uns, obwohl wir so ein schlechtes Bild in dieser Welt abgeben, dass du uns berufen und erwählt hast, deine Mission in die Welt zu tragen. Dass wir unser Herz dafür öffnen und sagen, ja, okay, ich nehme das jetzt auch an. Ich lasse mir das auch auf den Kopf zugesagt sein, dass ich durch dich, Jesus, diesen großen Auftrag auch habe und ausführen darf. und dass ich mich da auch hingebe dafür. Das heißt einmal, dass ich eben mein Herz dafür öffne, das heißt, dass ich meine Hände dafür öffne und dass ich das, was Gott mir jetzt aufs Herz legt und was er als Mission für diese Welt hat, dass ich das natürlich mit meiner Zeit, mit meinen Gaben, mit meinem Geld, was immer ich auch zu bringen habe, dann auch umsetze. Und ein drittes, das muss natürlich auch gesagt werden, schön ist, wenn die Mission ohne Worte gelingt. Ich habe das ja einleitend gesagt. Und trotzdem wissen wir auch ganz genau, wir haben ja vorhin auch diesen schönen Text aus dem Kolosserbrief gehört, wo es hieß, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Es geht auch darum, dass wir unsere Lippen uns öffnen lassen und wirklich auch ja, uns dafür öffnen, dass Gott uns da auch was hineinlegt, was diese Würze oder dieses Licht vielleicht in einer dunklen Umwelt möglich macht. Ich muss noch an zwei kleine Dinge denken, die mir praktisch einfallen. Ich denke, dazu kann auch gehören, zu den Konsequenzen, dass wir diese große Mission haben, Salz und Licht zu sein, das einfach nur zu leben. Dazu können die ganz einfachen Zubringerdienste gehören. Ich will kurz erklären, was ich damit meine. Wenn wir uns mal durchlesen, wie es in der Bibel geschieht, dass die ersten Jünger berufen werden, dann ist es oft so, dass einer dem anderen sagt, guck mal da, geh da mal hin, schau dir das mal an. Und ich denke, das ist was, was viele von uns machen können, dass wir also Menschen, die in unserem Umfeld leben, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Kollegenkreis, dass wir die hinweisen können oder dass wir sie einladen oder dass wir Menschen zum Glaubenskurs mitbringen. Ich möchte schließen mit einem Bild oder mit einer wahren Begebenheit. Es geht ja darum, dass wir Licht sind. Und ich muss an meine Hochzeit denken, die liegt schon lange zurück, da haben wir eine Hochzeitskerze geschenkt bekommen. Da steht der Trauspruch drauf und das Datum und so, und die ist sehr schön gestaltet worden. Also wir hatten einen, der das gut gemacht hat. Und dann habe ich mich bei der Hochzeit bei dem Meister dieser Kerze bedankt, der war auch dabei, hat mitgefeiert, habe gesagt, oh, die Kerze, die ist so schön, ich traue mir gar nicht, die anzuzünden, weil irgendwie die soll ja irgendwie lange erhalten bleiben. Und dann hat er gesagt, weißt du, das ehrt den Meister nicht, wenn man eine Kerze, die dafür da ist, dass sie brennt und sich verbraucht, wenn man die nicht anbrennt. Und darum geht's. Salz sein, Licht sein, das leuchten lassen, was Gott in uns hineinlegt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.